Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Herr Jacobs, für Ihre Lesart der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach spielt der Chor als Gemeinschaft der Gläubigen eine zentrale Rolle. Welche musikalischen und auch inhaltlich formalen Entscheidungen leiten Sie ganz praktisch daraus ab?
Ja, wir haben unabhängig davon, wie groß der Chor ist, und wir wissen für die H-Moll-Messe nicht, mit wie viel Sänger Bach das gemacht hätte, weil er hat es nie im Ganzen aufgeführt, war eigentlich ein Chor die Summe von alle Sänger, Solisten und Choristen. Oder wie man damals sagte, statt Solisten sagte man Konzertisten. Und die Choristen, die Tutti-Sänger, waren dann die Ripienisten, die Füllstimmen. Die H-Moll-Messe ist so von Bach geschrieben für Sänger, die wirklich über höchste Technik verfügen, dass es uns sympathisch klingen würde, wenn man jetzt über den Rias-Kammerchor als Füllstimmen sprechen würde. Auf jeden Fall, man kann damit spielen. Man kann den ganzen theologischen Background von diesen Texten deutlich machen durch eine Einteilung in was Solisten singen, was hier bei mir ist dann der Rias-Kammerchor nochmal eingeteilt in einen kleinen Chor und einen etwas größeren Chor, das gegeneinander expressiv auszuspielen. Was wir auch machen ist, und das ist wirklich sehr schade, dass das nicht gemacht wird heute, auch nicht in Aufführungen mit historisierenden oder historischen Orchestern. Es ist so, dass im 17., 18. und im ganzen 19. Jahrhundert, dass der Chor vor dem Orchester stand oder wenigstens seitlich, sodass diese Chorstimmen direkter klingen, als was man sonst hört. Man kann ein Orchester vorne haben, wie es immer ist, und hinterher ein großer Chor. Der Chor wird laut genug klingen, aber man wird den Text weniger gut verstehen natürlich, als wenn die Sänger vorne stehen oder seitlich. Was ich im H-Moll-Messe gemacht habe, ist, der kleine Chor und die Solisten stehen vorne und die zusätzlichen Stimmen dann noch, die den Chor noch größer machen, stehen hinter dem Orchester. So habe ich auf drei Stufen unten ein irdischer Chor, ganz oben ein Himmelschor und in der Mitte, in der Probe habe ich lachend gesagt, das Orchester im Fegefeuer. Das klingt sehr, sehr schön, vielleicht schwierig zu realisieren in bestimmten Sälen, aber im Konzerthaus hier hat es sich sehr gelohnt, das so zu machen. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ab Sanctus, dass die Solisten nach oben gehen. Weil ich das Hosanna, das doppelchörig geschrieben ist, aus dem Himmel kommen lasse. Es ist in zwei Chören, zwei vierstimmige Chören. Es ist sowieso schon immer schwierig in Konzerten. Man muss da einen kleinen Umbau machen. Es ist schon schwierig mit Sanctus, das ist plötzlich sechsstimmig. Und dann Hosanna ist achtstimmig, verteilt in zwei Gruppen. Normalerweise hört man links und rechts. Jetzt hört man oben und unten. Und oben fängt an. Also die Engel sozusagen geben den richtigen Ton an. Und dafür brauchte ich die Solisten. Weil es kommt in diesem Teil, dann kommen noch zwei Arien, die zum Schönsten gehören, von was Bach je geschrieben hat, Benedictus und Agnus Dei, und die kommen dann aus dem Himmel.
Was glauben Sie, warum, wenn man den Text und überhaupt alles so viel besser versteht, wenn ein Chor vor dem Orchester steht und wenn das jahrhundertelang so gemacht wurde, warum das heute eigentlich für uns so neu wirkt und eigentlich gar nicht mehr gemacht wird? Warum ist der Chor, auch wenn er groß war, oder vielleicht auch, weil er groß war, hinter das Orchester gestellt worden?
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe darauf keine Antwort, weil es ist sehr verwunderlich. Ich verstehe das, wenn das im 19. Jahrhundert, wenn der Dirigent immer wichtiger wird, dass er wollte alles sehr gut kontrollieren und das war leichter, wenn der Chor hinter dem Orchester stand. Inzwischen habe ich auch die Missa Solemnis gemacht mit einem Chor, nicht vor dem Orchester, aber wenigstens seitlich. Im 19. Jahrhundert ist es umso verwunderlicher, dass es große Aufführungen gab, sehr oft sehr große Aufführungen in sogenannten Musikfesten, auch die Hamollmesse, wo ja mit Hunderten von Sängern und Instrumentisten musiziert wurde und dass der Dirigent dann einen Hilfsdirigenten brauchte. Es gab so einen Hauptdirigent und einen Hilfsdirigent. So hat Berlioz seine große religiös-symphonische Musik aufgeführt. Aber nie ist bei Berlioz auch nicht die Idee aufgekommen, um den ganzen Chor hinter dem Orchester zu platzieren. Und es ist sehr verwunderlich, dass dann im 20. Jahrhundert die Renaissance der Altmusik ist vor allem eine Renaissance gewesen von Spielen auf historische Instrumenten. Aber historische Aufstellung kam nicht in Frage. Ich weiß nicht, wie es kommt. Auch heute, auch ich kenne keine Kollegen, die es so machen, so wie ich.
Sie haben auch geschrieben, dass die Solisten eigentlich Sänger sein müssen, die Chorerfahrung haben. Das heißt, sie würden niemals die Hamollmesse mit solistischen Sängern besetzen, die nicht wissen, wie ein Chor arbeitet und keine Erfahrung haben. Warum?
Ja, natürlich, weil sie müssen sich integrieren im Chor. Jetzt ist es so, dass ich habe alles eingeteilt. Manchmal singt der kleine Chor. Manchmal singt der kleine Chor zusammen mit den Solisten. Manchmal singt der Chor hinter dem Orchester alleine, das ist im Osana. Manchmal singen alle zusammen. Es ist ein bisschen wie eine Registrierung auf einer Orgel. Ja. Das kann man nicht machen mit Sängern, die nur Oper singen und die keine Chorerfahrung gehabt haben früher. Ich arbeite sehr gerne mit Opernsängern und suche mir die Sänger auch aus jetzt, die mit mir auch Opern machen. Ich glaube nicht in ein Fach nur Oratoriumsänger, nur Liedsänger und so weiter, aber ich suche die, die diese Chorerfahrung haben und, das ist schwieriger, die eine gewisse Spiritualität haben, die diese Texte verstehen oder verstehen wollen und auch beleben wollen. Ich kann nicht jedem Sänger fragen, glaubst du in Gott? Und es geht eigentlich nicht mal wirklich darum. Es geht darum, dass diese Dogmen, und Gloria, Kyrie ist eine Folge von Dogmen, also Sachen, die wir glauben müssen, diese Dogmen verstehen. Wenn sie das jetzt nicht mehr persönlich glauben oder nie persönlich geglaubt haben, die diese Konstrukte des menschlichen Geistes bewundern als Kunstwerk sozusagen und die Menschwerdung Christi zum Beispiel, die Passion Christi, die Erlösung, die Auferstandung, das kommt alles im Credo, die das als eine Erfindung des menschlichen Geistes verstehen und bewundern und lieben.
Sie haben ja auch dieser Solistengruppe drei besonders schöne Auszüge überlassen, die normalerweise, also in ganz normalen Aufführungen, immer der Chor singt. Ja. Et Incarnatus zum Beispiel oder auch Et Crucifixus. Was war genau Ihre Überlegung dabei, diese Stücke und eben auch noch Qui Tollis den Solisten zu überlassen, die drei Sachen?
Ja, weil das Kompositionen sind, die sehr subjektiv geladen sind mit Gefühl. Und weil mit Solisten und Solisten, die den Text verstehen und den Text deuten, Crucifixus zum Beispiel, besonders persönlich beteiligt klingen. Mit Chor, und ich habe es auch früher mit Rias Kammerchor gemacht, wo wenigstens, ich glaube, dass ich immer Et Incarnatus mit Solisten gemacht habe, aber die zwei anderen waren vom Chor gesungen. War auch sehr schön, aber es klingt objektiver. Man kann nicht mit die gleiche persönliche Expressivität, es hat mit Vibrato zu tun, mit Akzenten zu tun, chorisch singen als mit Einzelstimmen. Darum, also diese Sänger, diese Solisten singen auch alle Opern, aber in Opern muss man auch gut Ensemble singen können. Die Ensemble sind così fan tutte, möchte ich auch immer Sänger, die Chorerfahrung haben.
Sie haben ja vor 30 Jahren Ihre Zusammenarbeit mit dem Rias Kammerchor auch genau mit diesem Stück begonnen. Was hat sich da sozusagen verändert in den 30 Jahren in Ihrer Sicht auf das Stück und auch in der Behandlung der Instrumente und der Stimmen?
Ich glaube, das Wichtigste ist nicht, dass ich das entdeckt habe mit Choraufstellung und so weiter, aber ich war vor 30 Jahren nur verliebt in der Musik. Und jetzt bin ich auch ich interessiere mich viel mehr, und das ist langsam gewachsen, in dem ganzen theologischen Hintergrund der Texte. Natürlich, vor ich die Hamon-Messe dirigiert habe, habe ich sie gesungen. Als Sänger auch diese sehr anfordernde Chorstimme geliebt. Und sehr oft habe ich auch gedacht, wenn ich im Chor dann Et Incarnatus hörte, habe ich gedacht, mein Gott, ich möchte das jetzt, wenn ich als Solist singe. Das ist, bin mir immer bewusster geworden, von was die Texte sagen. Und ich kann spüren, welcher Solist den Text wirklich versteht und welcher Solist den Text nicht richtig versteht oder nur intellektuell versteht und nicht deutet.
Ich habe so beim Zuhören irgendwie das Gefühl gehabt, dass das alles sehr, also im Vergleich auch zu vielleicht vor 30 Jahren, vielleicht auch bei Ihnen, aber auch so grundsätzlich in der alten Musik, dass da auch viel schroffer gearbeitet wurde, dass viel mehr auf Kontraste und so gesetzt wurde, dass es irgendwie härter irgendwie zugriff und einfach die Leute ein bisschen stärker vor den Kopf stieß. Dies hier kam mir gestern sehr, sehr lyrisch vor. Hat sich das irgendwie auch verändert?
Das hat vielleicht zu tun damit, dass ich jetzt 30 Jahre älter bin. Diese Kontraste sind mir sehr wichtig. Die Kontraste sind von Bach schon in der Musik, weil es ist ein Stück, besteht aus Komposition, aus 25 Jahren ungefähr Musik. Es hat moderne Musik, also für Bach modernen Stil, und alte Musik für Bach, Stile Antico, in kontrapunktischen Stil oder Palestrina-Stil, wie man damals sagte. Die Kontraste sind da. Man muss es nicht extra betonen. Man muss die Sänger, die Solosänger vor allem, in diese Ensembles, die Sie erwähnt haben, dazu ansetzen auf lyrisch, aber dazu auch echt persönlich beteiligt. Es war damals so, dass die Orchester schon, die Streicher zum Beispiel, grundsätzlich fast nichts Legato gespielt haben. Jetzt bin ich schon so weit, also nicht in der Hamon-Messe, ich glaube, das lässt sich in der Hamon-Messe kaum machen, aber in der Missa Solemnis zum Beispiel oder bei Mozart und später 18. Jahrhundert, um die Streicher dazu aufzumuntern, manchmal das zu verwenden, das man damals nannte Portamento. Portamento ist eine Art von Spielen, es kommt von portare, tragen, also ein sehr tragendes Ineinandergreifen der Noten. Es war auch geliebt bei Sängern. Es kommt eigentlich vom Gesang her. eine Arie wie Agnus Dei am Schluss. Ich glaube schon, dass vor 30 Jahren, dass diese herrliche Streicher-Unisono-Melodie, mit der die Arie anfängt, dass die viel weniger getragen gespielt wurde. Also Portamento ist hier vielleicht zu viel, obwohl ich es gerne mal hören möchte. Das ist ein Problem, das man nicht nur mit alten Musikorchestern hat, aber auch mit modernen Orchestern. Irgendwann im 19. Jahrhundert ist die Idee entstanden bei Streicher, dass Portamento eigentlich verpönt ist. Dass es nur gut ist für Solospiel. Aber früher, es wurde haargenau in den Traktaten beschrieben, vor allem im Anfang vom 19. Jahrhundert. Vor allem jetzt mit ein neues Projekt, das ich habe, an der Staatsoper hier in Berlin, eine Oper von Vivaldi, Giustino, möchte ich das ausprobieren, auch mit der Akademie für Alte Musik.
Sie haben ja jetzt eigentlich eben schon sehr viel erreicht und finden aber immer wieder auch noch neue Zugänge oder andere Ideen. Glauben Sie, dass das immer so weitergeht? Also finden Sie immer weiter neue Zugänge? Weil ich meine, die Quellen ändern sich ja nicht. Und ich vermute mal, dass Sie alles gesehen haben und angeschaut haben, was es gibt.
Ich habe überhaupt nicht alles gesehen. Also wie älter ich werde, je mehr ich bedauere, dass ich so wenig Zeit dann habe, um alles, was es an Informationen gibt, zu studieren. Aber es gibt immer mehr, nicht die alten Quellen, aber die modernen Quellen, die modernen Bücher, die von Musikologen, die die alten Quellen kennen und analysiert haben und darüber schreiben, da gibt es sehr viel Neues, was sehr interessant ist. Wir sollen nie diesen Geist verlieren, der Pioniere von damals. In dieser Frühzeit, wo ich Sänger war und gesungen habe, mit einem Orchester in Belgien, zum Beispiel wie La Petite Bande. Ja, da gab es kein Portamento. Es war zu weit weg. Die Orchester waren technisch überhaupt nicht so weit als die heutigen Orchester wie Acamus oder FBO. Aber es gab Pioniergeist. Es gab auch Bläser, es gab Oboisten, die Oboe selber gebaut haben. Und das darf nicht verschwinden. Und es gibt immer mehr, immer andere Sachen, die man noch weiter entdecken kann und ausprobieren kann. Und dazu gehören nicht nur Instrumentenbau, aber auch, was man auf dem Instrument spielend machen kann.